gesamtgesellschaftlich kann man sagen, dass die 70er Jahre geprägt waren von steigender Arbeitslosigkeit, von niedriger Wachstumsraten, all das im Kontext von Bretton Woods, der Ölkrise 73 und dem Club of Rome. Und für die Linke in Deutschland oder für die Linke in Deutschland kamen noch diese massiven staatlichen Repressionen dazu. Also Berufsverbote wurden schon früher verhängt, Anfang der 70er. Aber Ende der 70er Jahre hatte die radikale Linke oder die Linke in dem Fall tatsächlich mit einem massiven Sympathieverlust zu tun. Also es kam zur Distanzierung von großen Teilen der Bevölkerung, auch ehemaliger Genossen, Genossinnen, die vorher mit linken Positionen oder Praxen sympathisiert haben und nun abgrenzen. Dazu kam es zu internationalen Entwicklungen, mit Desillusionierung oder mit Neubewertungen einhergehen. Darunter zum Beispiel der Putsch in Chile 73, der mit der Militärdiktatur endete, die Entwicklung in Kambodscha, wo es zu Massakern kam, nämlich auch durch die Korea-Bewegung unter der Führung von Pol Pot. Und all das, und das ist das, weshalb mich eigentlich dieser Zeitraum interessiert, all das nach einer Zeit des Aufschwungs oder nach der Zeit der Mobilisierung. Das ist eine Zeit, in der, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, manchmal sitzt man mit Leuten zusammen, die sind 30 Jahre älter als man, die dachten tatsächlich, die Revolution kommt. Also eine Zeit, in der Leute ihr Leben und ihr Handeln auf die kommende Revolution ausgerichtet haben und spätestens dann feststellen mussten, die kommt nicht mehr. Das hat sich erledigt. Die hat sich auf unbestimmte Zeit in unabsehbare Ferne gerückt. Und die Frage, die mich da interessiert, die ich in dem Artikel, den du gerade erwähnt hast, beantworten kann, aber die mich interessiert, ist, wie man damit umgeht, also wie man das aushält und welche Konsequenzen man politisch, aber auch persönlich aus so einer Krisenerfahrung ziehen kann.
Ja, Antworten auf die Frage, wie man mit so einer Situation umgeht, die sind auch gesucht worden auf dem ersten Kongress, den du dir angeschaut hast, nämlich den Tunix-Kongress im Jahr 1978 in Berlin, also genau in der politischen Situation, die du jetzt beschrieben hast. Was war denn dann der Hintergrund von diesem Kongress? Wer wollte sich da treffen? Was für eine Motivation stand hinter diesem Tunix-Kongress?
Also in deiner Einleitung hast du schon gesagt, der Tunix-Kongress war ein Versuch, aus der politischen Sackgasse rauszukommen, also eine Antwort zu finden auf das Verstummen oder das Zurückweichen, zu dem es Ende der 70er gekommen ist, auch angesichts des eskalierenden Konflikts zwischen RAF und dem Staat. Es geht darum, eine Handlungsfähigkeit herzustellen und das nicht nur aufgrund von politischen oder moralischen Reflexionen, sondern eben auch vor dem Hintergrund von weltlichen Erfahrungen, die ich gerade schon genannt habe. Also fast jeder kannte zu der Zeit jemanden, der oder die im Knast war. Es gab diese große gemeinsame Erfahrung der Enttäuschung, die Revolution kommt nicht mehr oder von Angst, von zum Beispiel Repressionen. Und im Aufruf des Kongresses heißt es dann, dass mit linken Traditionen gesprochen werden soll. Es soll eine Kurskorrektur vorgenommen werden oder diese wurde proklamiert und das sowohl auf der Ebene der Organisierung als auch der inhaltlichen Ausrichtung. Also es kam zu einer Abkehr von traditionellen Vorstellungen des Klassenkampfes, von Ideen der Betriebsintervention und der eigene Alltag, die eigene Szene, Fragen von Beziehungen und Identität rückt immer mehr in den Fokus. Und diese, du hast den Titel meines Artikels vorhin schon genannt, also ich gucke besonders die Neubestimmung im Verhältnis von Theorie und Praxis an oder welche Bedeutung der Theorie als Antwort auf die Krise zugewiesen worden ist. Es ging darum, dass große Entwürfe, dass große Theorien, dass Programme und Strategien, wie es hieß, als theoretischer Ballast verworfen werden sollten, dass die Analyse von gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen als, das spitzt sich gerade zu, das ist natürlich nur von einigen Teilen so formuliert worden, aber als fremdbestimmt und als eigentliche Abstraktion wahrgenommen worden ist und stattdessen die eigene subjektive Erfahrung in den Mittelpunkt gestellt werden sollte und diese zum Kriterium von politischem Handeln gemacht werden sollte. Das heißt, es ging, ich habe es gerade schon kurz gesagt, um die Probleme des Alltags, es ging um die Veränderung der eigenen Lebensbedingungen, der eigenen Arbeitsbedingungen im Hier und Jetzt. Und naja, der Tunix-Kongress war ein Ausgangspunkt für die Entwicklung und Entstehung von vielen Projekten. Also ganz konkret bedeutete das den Aufbau von alternativen Lebenszusammenhängen und gegen ökonomischen Projekten. Buchhandlungen wurden gegründet, die Tageszeitung wurde gegründet, Druckereien, Kultur, Stadtteilzentren, Wohnprojekte. Das heißt, statt an der Zielperspektive der Revolution festzuhalten, die in der Zukunft eventuell kommt, wird das Ideal des Konkreten im Hier und Jetzt sozusagen in den Mittelpunkt gestellt. Meine Vorstellung, dass man könnte denken, dass Forderungen, die erstmal sehr pragmatisch erscheinen, wie zum Beispiel in Richtung von einem autonomen Jugendzentrum, dass die teilweise mit einer Hoffnung verbunden worden sind, die kapitalistische Gesellschaft hier und jetzt schon aus den Angeln zu heben. Und das versteht man vielleicht noch kurz die politische, das sagt man, das politische Feld an Karl Liebknecht zu skizzieren, also das wesentlich bestimmt war durch die K-Gruppen, die hierarchisch organisiert waren, dogmatisch, autoritär. Das heißt, diese Neuentwicklung waren auch eine Abkehr oder eine Abgrenzung von dem Politikverständnis, das bis dahin dominierend war.
Du hast jetzt schon so ein bisschen die Koordinaten von so einer Suchbewegung angegeben und auch so ein bisschen die Abgrenzung, die dann bei diesem Tunix-Kongress da auch eine Rolle gespielt haben und diskutiert worden. Du hast dir jetzt das Verhältnis von Theorie und Praxis angeschaut, wie das beim Tunix-Kongress diskutiert wurde. Was war denn das für ein Theorie-Praxis-Verhältnis, was da präsent war?
Naja, ich habe gerade schon kurz gesagt, es ging um eine Kritik an gesamtgesellschaftlichen Entwürfen oder eine Kritik an dem Anspruch, gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge analysieren zu wollen, eine Kritik an den großen Erzählungen letztendlich. Und stattdessen wurden Themen fokussiert, die den Blick weg von den großen Hierarchien hin zu den Mikrostrukturen der Macht sozusagen richten. Und obwohl, so habe ich es ja vorhin auch schon dargestellt, das Primat der Praxis proklamiert worden ist, gab es natürlich auch in dieser Zeit Theorie. Und auch auf dem Konkretkongress, das ist schon deutlicher Hinweis, war Foucault, war Loïcard, war Guattari und Deleuze präsent, also Vertreter des Poststrukturalismus, aber auch Personen wie zum Beispiel Johannes Agnoli oder Peter Brückner waren da. Man könnte vielleicht sagen, dass in der Auseinandersetzung mit Theorie, die sich ja gerade gesagt hat, doch noch eine Rolle spielte, nicht unbedingt die Theorien selber im Fokus standen oder ihre genaue Weiterentwicklung oder so, sondern vielmehr die Frage nach der Übertragbarkeit der Theorie in die eigene Lebenswelt oder nach dem praktischen Vollzug der Theorie. Also statt eine präzise Begriffsarbeit zu machen, wurden sich Fragmente rausgesucht, Versatzstücke herausgegriffen, in dem Sinne, wie es ja eigentlich auch die poststrukturalistische Theorie oder zumindest Deleuze und Guattari in ihrem Visionstext formulieren will. Ich habe es nicht parat, aber wo es ungefähr heißt, sucht euch die Stellen raus, mit denen ihr was anfangen könnt, experimentiert mit dem Text. Genau, so würde ich es beschreiben.
Ich denke, dass wir dann beim Konkretkongress auf ein anderes Verhältnis zur Theorie stoßen werden. Das ist jetzt quasi der historische Sprung, den wir machen, weil du in diesem Text in der Zeitschrift Arbeit, Bewegung und Geschichte machst du ja eben diesen Vergleich auf zwischen dem Tunix-Kongress von 78, über den wir jetzt schon gesprochen haben, und dann dem Konkretkongress von 1993, also der Kongress der Zeitschrift Konkret im Jahr 93 in Hamburg. Dieser historische Sprung, um den erstmal einzuordnen, die Situation stellt sich da ja dann als ziemlich anders dar, und das vor allem auf dem Grund von einem Ereignis, nämlich dem Zusammenbruch der Sowjetunion einerseits und andererseits dann eben die Wiedervereinigung, die sich dem angeschlossen hat von Deutschland. Was haben denn diese Ereignisse dann für diese Situation der Linken bedeutet?
Naja, die Zeit ging einher mit in Deutschland mit einer Zunahme rassistischer Gewalt. Es kam zu den nationalistischen Kriegen in Jugoslawien und der Diskurs vom Ende der Geschichte, also die Idee der oder die Ideologie des freien Marktes hat sich durchgesetzt und der Kapitalismus wurde als alternativlos begriffen. Und trotzdem ist es ja erstmal erklärungswürdig, sich vor Augen zu führen, warum es so viele Teile der Linken, auch wenn sie dem Realsozialismus kritisch gegenüberstanden, in so eine Krise geworfen worden ist. In Deutschland hat der zunehmende Nationalismus Anfang der 90er Jahre seine Zuspitzung natürlich in den Pogromen gefunden, also in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen, und das unter der Beteiligung der Bevölkerung vor Ort, der lokalen Bevölkerung. Und was ich wirklich interessant fand, ist Also diese Zeit war eine Zeit der heftigen Debatten, der Spaltung, der Auflösung. Aber dass ich die radikale Linke in einer bis dahin noch nicht erlebten, zumindest in der eigenen Biografie noch nicht erlebten Krise, nämlich der Defensivität oder der Defensive und der Marginalität gefunden hat, bis zu dem Punkt, dass es tatsächlich diese Befürchtung gab, dass die Linke beziehungsweise die radikale Linke diese Jahre nicht überleben würde.
Soweit Jana König mit einer Beschreibung der politischen Situation von 1989, 1990, vor allem mit einer Beschreibung dessen, was diese Situation für die Linke damals bedeutet hat. 3 Jahre später waren diese Umstände immer noch bestimmend für die Lage, in der sich die Linke befunden hat, und mögliche Antworten und Auswege aus dieser Situation sind damals dann gesucht worden auf dem Konkret-Kongress von 1993 in Hamburg, also der Kongress der Zeitschrift Konkret, damals unter der Überschrift Was tun? Wir hören hier kurz rein in den damaligen Konkret-Kongress, und zwar hören wir den Ausschnitt aus einer Rede von Thomas Ebermann.
Seid nicht freiwillig passiv, sondern denkt wirklich darüber nach, wo ihr helfen könnt, einen falschen Pass zu besorgen, jemanden zu verstecken, eine Schutzorganisation zu organisieren oder die Nazis physisch so einzuschüchtern, wo das noch möglich ist, und in Hamburg sind das nur noch 2-3 Stadtteile. Aber verwechselt das nicht damit, dass diese Politik, die man schlicht und einfach macht, um einigermaßen in dieser Zeit Mensch zu bleiben, etwas mit Hegemoniegewinnung zu tun hat. Man braucht doch nicht ständig die Selbstlüge, dass man gerade bewerkstelligt, vorherrschende Meinung in der Gesellschaft zu werden, wenn man schlicht und einfach entweder rebelliert oder zweitens was Nützliches macht.
Soweit ein Auszug aus einer Rede von Thomas Ebermann, gehalten auf dem Konkret-Kongress 1993 in Hamburg. Durchaus ein Aufruf zur Praxis also, aber doch zu einer defensiven Praxis. Was Thomas Ebermann hier einfordert, ist eine realistische Einschätzung der eigenen Lage, der eigenen Marginalität. Jana König hat in der Zeitschrift Arbeit, Bewegung, Geschichte einen Text geschrieben, in dem sie den Tunix-Kongress von 1978 und den Konkret-Kongress von 1993 miteinander verglichen hat. Sie fährt hier nun fort, die Hintergründe dieses Konkretkongresses zu beschreiben. Und zwar beschreibt sie 2 Fraktionen, die auf dem Konkretkongress anwesend gewesen sind. 2 Fraktionen, die jeweils eine andere Position zur Wiedervereinigung eingenommen haben. Abgelehnt haben sie die Wiedervereinigung beide, aber die eine Fraktion als schlechte Ausführung der Wiedervereinigung, die andere Fraktion in grundlegender Ablehnung der Wiedervereinigung. Jana König beschreibt hier nun weiter diese 2. Fraktion.
Die andere Position lehnte den Vereinigungsprozess ganz grundsätzlich ab. Und es ging nicht um es gab die Annahme, eine bessere Wiedervereinigung kann es nicht geben. Es ist nicht die konkrete Ausgestaltung, die kritisiert wird, sondern der Vereinigungsprozess als solchen. Vertreterinnen dieser Position hatten die Vorstellung eines deutschen Nationalcharakters, eine Idee, die davon ausgeht, dass die Niederlagen und Klassenkämpfen, dass das Fehlen einer bürgerlichen Revolution dazu geführt habe, dass die Mehrheit der deutschen Bevölkerung rassistisch, nationalistisch und antisemitisch sei und sich darüber auch die breite Zustimmung der Bevölkerung erklären, sowohl zum Vereinigungsprozess als auch zu den Pogroms, zum Nationalismus, zum Rassismus dieser Zeit. Das heißt, was da in Frage gestellt worden ist, ist eigentlich diese Opposition zwischen den Herrschenden auf der einen Seite und den Beherrschten auf der anderen Seite, sondern es wurde von, so wie die Begrifflichkeit der Zeit, von einem nationalen Konsens gesprochen, den Elite und der Mob sozusagen teilen. In dem Zusammenhang oder in der Zeit gab es dann ein wesentliches Schlagwort auch, kein viertes Reich, also die Vorstellung oder die Furcht davon, dass es einen direkten Zusammenhang, eine direkte Kontinuität des Nationalsozialismus in die deutsche Gegenwart gebe. Und naja, man kann sagen, wie bei dem Tunix-Kongress kam es auch in dem Zusammenhang zu einer Abkehr von einer Revolutionshoffnung oder von der Zielperspektive der Revolution, aber diesmal eben unter völlig anderen Vorzeichen, nämlich der Furcht davor, dass eine Revolution in Deutschland in einem nationalistischen Taumelzwing endet oder in einem Vierten Reich enden könnte.
Vor dem Hintergrund von diesen Debatten hast du jetzt in deinem Artikel ja beobachtet, was für ein Theorieverhältnis dann bei dem Konkretkongress da gewesen ist. Wenn wir das vielleicht auch mit dem Tunix-Kongress vergleichen, wo es ja eher einen Fokus auf Alltag und konkrete lebensweltliche Praxis gab, wie du das beschrieben hast, gab es im Gegensatz dazu dann einen Fokus auf Theoriearbeit. Wie wurde das denn begründet?
Naja, ich habe gerade kurz gesagt, also mit dieser Annahme des deutschen Nationalcharakters hieß es natürlich, dass jede Politik, die auf Bündnisse setzt oder auf gesellschaftliche Massentauglichkeit setzt, erstmals diskreditiert gilt. Also wenn davon ausgegangen wird, die Mehrheit der Deutschen sind Antisemiten und Nationalisten, dann kann man sich nicht auf die Suche nach einem politischen Bündnis machen. Das heißt, im Kontext des Konkretkongresses wurde so die Formulierung der Zeit eine Position der Ablehnung, nicht die Kraft der Negation proklamiert und ausgerufen, wo es um die Kritik des bestehenden Ganzen ging, die keinerlei Rücksicht mehr auf Anschlussfähigkeit nehmen wollte. Das heißt, die Konsequenz daraus war, dass eigentlich die einzige Möglichkeit des politischen, naja, jetzt sage ich politischen Praxis, aber des politischen Weges eigentlich in solch düsteren Zeiten die Theoriearbeit ist, die Arbeit am Begriff und darüber die Bewahrung einer revolutionären Perspektive. Also jede Form von politischer Praxis erscheint als sinnlos oder nicht nur als sinnlos, sondern sogar als schädlich, weil es in einem Bündnis mit Rassisten enden würde. Das heißt, nur durch die Theoriearbeit kann die Perspektive von sozialer Emanzipation gerettet werden. Das heißt, man könnte sagen, dass theoretisch Überwintern wurde in dieser Zeit vorbereitet. Also die Begriffe wurden sich geliehen von zum Beispiel Adorno und seinem Begriff der Flaschenpost, in dem davon ausgegangen wird, dass Theorie für unbekannte Finder in einer unbekannten Zukunft produziert werden solle. Oder die Bezugnahme auf Johannes Angioli mit seinem Konzept der Maulwurfsarbeit. Auch da soll theoretische Arbeit dazu dienen, die Idee des ganz anderen aufzuheben oder aufzubewahren, auch in nicht revolutionären Zeiten. Also im Gegensatz zum Tunix-Kongress jetzt die reine Arbeit am Begriff.
Also mir scheint das auch wie so eine Art Hoffnungslosigkeit gegenüber einer Praxis zu sein und auf der anderen Seite eben ja dann die Fokussierung auf die Theorie mit dem Motiv, dass darin vielleicht sozusagen ein kritischer Impuls überhaupt gerettet werden könnte. Du hast jetzt gesagt, Praxis wurde oder politische Praxis wurde auch überhaupt als sinnlos erachtet. Trotzdem gab es auch einen Praxisbezug, wie du das feststellst in einem Artikel. Was war das für eine Praxis denn, die dann trotzdem noch in Frage kam?
Na, ich würde sagen, die Praxis dieser Zeit, die war vielleicht nicht unbedingt ausgehend vom Konkretkongress, aber klar, dennoch gab es auch in dieser Zeit eine linke Praxis. Und ein wichtiges Aktionsfeld in der 90er Jahre war im Kontext der Pogrome natürlich die Auseinandersetzung mit Nazis und der Schutz von Flüchtlingsunterkünften. Und auch wenn ich sage, es steht nicht im direkten Zusammenhang im Konkretkongress, kann man natürlich sagen, es ging nicht mehr um den konstruktiven Aufbau von zum Beispiel Gegenkultur, ein Begriff des Tunix-Kongresses, sondern es ging eigentlich nur noch darum, das Schlimmste zu vermeiden. Und in dem Sinne könnte man die Praxis vielleicht schon auch anlehnen an die Idee der Kraft der Negation sozusagen, im Bestehende das Schlimmste verhindern, statt nach vorne gerichtet konstruktiv zu wirken.
Jetzt haben wir so schlaglichtartig so ein bisschen uns angeschaut, was auf diesen beiden Kongressen, auf dem Tunix-Kongress und dem Konkret-Kongress da diskutiert wurde und ja, wie sich vielleicht dieses Verhältnis von Theorie und Praxis da jeweils auch so ein bisschen verschoben hat. Ich würde abschließend diesen Vergleich vielleicht gern auch nochmal aufgreifen. Das ist ja zentral, wie in diesen beiden historischen Situationen 78 und 93, wie auf diesen beiden Kongressen eben innerhalb der radikalen Linken dieses Verhältnis von Theorie und Praxis bestimmt wurde. Wenn wir da noch mal so einen globalen Draufblick machen. Was kann man denn angesichts von so einem Vergleich über das Verhältnis von Theorie und Praxis überhaupt sagen?
Naja, ich würde sagen, wenn man Politik begreift als eingreifendes Handeln, also als gesellschaftsbezogene Praxis, dann sind beide, und jetzt sage ich das in der Zuspitzung und nicht, natürlich gibt es da auch noch ganz viele Zwischentöne, aber dass beide eigentlich darauf verzichten. Also der Tunix-Kongress, der in seiner Suche nach Praxis auf eine gesamtgesellschaftliche Perspektive verzichtet und sich sozusagen vor allen Dingen bezieht auf den eigenen Alltag, die eigene Szene. Der Konkret-Kongress, der auf gesellschaftlichen Einfluss verzichtet und unter Beibehaltung der Radikalität. Also mit einem Politikbegriff, wo es um das eingreifende Handeln geht, würde ich sagen, sind beide Kongresse relativ hilflos.